Was ist für diesen Menschen in diesem Augenblick seines konkreten Lebens wirklich eine frohe Botschaft? Und wie wird das auch als frohe Botschaft bei ihm ankommen? Denn wenn wir einem Menschen etwas von Gott kommunizieren wollen, dann muss unser Motiv immer genau das sein, ihn durch frohe Botschaft erfreuen wollen. Die Hölle kennen die meisten nämlich schon. Die brauchen wir ihnen nicht mehr zu erzählen. Lass uns doch gerade einfach mal folgende Übung machen, wie wir jetzt hier so sitzen. Geh mal kurz in dich und stell dir einen Freund, einen Bekannten oder einen Nachbarn vor, jemanden, den du gut kennst und der noch nicht zu Jesus gehört. Und jetzt stell dir diese Frage, was wäre für den eine gute Nachricht? Und dann nimm das ruhig mal mit in die nächste Woche und denk darüber nach. Spontan kommt uns natürlich in den Kopf, Jesus liebt dich, das wäre die gute Nachricht, die er hören muss. Und das ist theologisch auch richtig. Aber was bedeuten diese drei Worte für deinen Bekannten, den du dir gerade vorgestellt hast? Was schwingt für ihn dabei mit? Welche Erfahrungen, die er mit dem Assoziationsfeld Jesus schon gemacht hat, werden da angetriggert? Welche Bilder kommen in seinen Kopf, wenn du zu ihm sagst, Jesus liebt dich? Warst du selber immer korrekt und liebevoll zu ihm? Wir alle bringen doch so viel Gepäck mit, wenn wir uns der Vorstellung Gott nähern, dass wir uns kaum bewegen können. Ob wir nur an Gott glauben oder nicht, die meisten von uns sind bereits schwer durch verschiedene Annahmen über das Göttliche vorbelastet. Und wenn wir das nicht mit bedenken, dann haben wir zwar eine frohe Botschaft, erfreuen aber niemanden damit. Und das wäre doch schade. Und als zweiten Teil der Übung nimmst du dir dann einen unbekannten Menschen, einen, der vielleicht hier gegenüber wohnt in der Siedlung oder einen, der vielleicht an einem Stand der Gemeinde mal irgendwann vorbeigelaufen ist und der irgendwie im Vorbeigehen so gehört hat, Jesus liebt dich. So, manche gehen ja auch an den Christengruppen auf der Straße vorbei und hören noch Schlimmeres als Jesus liebt dich. Ich gucke dann immer so unter mich und gehe ganz schnell vorbei, weil ich da nicht reingezogen werden will. Was muss also bei einem dir unbekannten Menschen hier aus der Nachbarschaft passieren? Was wäre für denjenigen eine gute Nachricht? Vielleicht, wir segnen dich. Wir wünschen dir einen guten Tag. Wir interessieren uns für dich. Und wenn du Lust hast, hören wir dir gerne zu. Wir schenken dir eine Rose. Wir tragen deine Einkaufstüte und dergleichen mehr. Oder ihr macht den Menschen hier um euch herum, die um euch herum wohnen, mal ein ganz besonderes Angebot. Ein Angebot, das mein Freund Stefan Dries immer wieder auf Esoterikmessen gemacht hat. Der hat da immer einen Stand gemietet und hat den Besuchern angeboten, wir beten für sie und wir sagen ihnen die Zukunft voraus, egal wo sie stehen oder was sie glauben. Ja, da kann man viele Dinge erleben, denn unser Gott kennt jedes einzelne Menschenherz und er weiß, was in seinem Leben passieren wird. Und wenn wir uns mit Gott verbinden, dann haben wir den Kontakt dazu und können das einem Menschen auch anbieten. Viele unserer evangelistischen Botschaften sind doch von ihrer Struktur her so angelegt, dass wir denjenigen, die sie hören, erst einmal sagen, dass sie komplett falsch liegen und dass sie sich verändern müssen. Und damit sind wir auch nicht mal so originell, sondern damit liegen wir doch nur voll im Zeitgeist. Denn an jeder Ecke wird uns doch heute immer wieder gesagt, dass wir an uns arbeiten müssen, dass wir uns optimieren müssen, weil wir sonst nicht dazugehören. Jesus ist aber gekommen, um zu retten und nicht um zu richten. Das steht dem Zeitgeist der Welt total entgegen. Aber es steht auch dem frommen Zeitgeist, der anderen immer erzählen will, was richtig ist, total entgegen. Wie oft lieben wir die Menschen gar nicht, sondern erklären ihnen bloß, was sie unserer Meinung nach falsch machen. Und es war schon damals in der Urgemeinde ein Problem, als Paulus den Korinthern in 1. Korinther 4,15 geschrieben hat, hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden. Es geht um Liebe. Es geht um Beziehung. Und auf diesem Weg kommt das Heil zu den noch Nicht-Christen. Die Frage ist, kann ein Mensch heute noch den Ruf von Jesus verstehen? Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kann das ein Mensch überhaupt noch frohmachend hören? Ich meine nicht, weil der Chor der Mäkelstimmen in der Welt zu laut geworden ist, weil jeder ruft, man solle irgendwohin umkehren und man sei auf alle Fälle nicht gut, so wie man ist. Mich hat etwas ganz anderes zur Umkehr gebracht und tut es bis heute immer wieder neu. Und das steht in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Bei dir war es ja vielleicht sogar tatsächlich etwas anderes, eine spontane Erkenntnis, vielleicht sogar auch eine Angst, die sich später durch Gottes Gnade in eine Befreiung verwandelt hat. Aber was auch immer es war, das dir den Anstoß zur Bekehrung gegeben hat, das Interessante an der Evangelisation ist doch, der entscheidende Impuls kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Der Mensch baut Beziehungen auf. Er liebt, er erfreut und so weiter. Und Gott zieht den Menschen dann an sein Herz. Und daraufhin vertraut der Mensch sein Leben Gott an. Gott ist immer maßgeblich daran beteiligt, dass ein Mensch ihn erkennen kann und sein Leben ihm anvertraut. Es ist für uns alle immer eine Offenbarung gewesen, die von Gott kommt und nicht von Menschen. Wir Menschen können allerdings dem offenbaren Wirken Gottes doch leider immer wieder mal ganz schön im Wege stehen. Also halten wir uns auch da doch lieber an die Vorgabe, die wir aus dem Wort Gottes haben, dass wir nicht richten sollen, nicht verurteilen, sondern dass wir lieben sollen, Beziehungen herstellen sollen. So wie zum Beispiel beim barmherzigen Samariter, dass wir einladen sollen und manchmal vielleicht auch uns selbst zu einem Menschen einladen sollen, der Jesus noch nicht kennt, so wie Jesus das bei Zachäus gemacht hat. So geht Evangelisieren, so geht das Evangelium predigen. Das Hebräische gibt uns dafür übrigens einen guten Hinweis. Wir sollen nämlich die Anavim, die Armen, mit der frohen Botschaft lebasieren. Das habe ich hier euch baser nochmal aufgeschrieben. Interessanterweise steht hier nicht, dass wir die Menschen anpredigen sollen. Nicht diskutieren, nicht ermahnen, nicht prophezeien oder irgendeines dieser Wörter aus dem Bereich der Verkündigung, sondern dieses Wort baser. Das gibt's nicht oft in der Bibel, dieses Wort. Und immer geht es um Nachrichten, die die Empfänger freudig aufnehmen konnten. Und mir ist ein Bild dazu gekommen, als ich entdeckt habe, dass das hebräische Wort für erfreuen, baser, denselben Stamm wie das Wort für Fleisch oder Leib hat. Das heißt nämlich Basar. Und das hat mich so auf den folgenden Gedanken gebracht, das folgende Bild, das ich mir so als Merkbild im Kopf immer mit mir rumtrage. Bei dieser Botschaft von Gott, mit der wir die Armen erfreuen sollen, da geht es um eine Botschaft, die Biss hat und die keine Luftschlösser baut. Die frohe Botschaft muss in einem Menschen ein Erkennen auslösen, wie es Adam in 1. Mose 2 erlebte, als er auf Eva traf. Und er erkannte, dass es um etwas geht, das ursprünglich zu ihm gehörte. Etwas, das ihn zutiefst anging. Und diese Zugehörigkeit müssen wir den Menschen verkünden, denn das lässt einen angstfrei aufatmen und erfreut sein. Über diesen geistlichen Dienst an sich steht übrigens auch etwas in dem 3. Kapitel des 2. Korintherbriefs drin, da wo auch die Sache drin steht, dass ihr alle ein Brief Christi seid und nicht werden müsst, sondern ihr seid es schon. Und in diesem wunderbaren Kapitel steht auch nochmal die Sache mit dem Geist, der auf uns ruht und der uns in einen geistlichen Dienst schickt. 2. Korinther 3. Nur durch den Heiligen Geist, durch die heilige Ruach, können wir die rettende Botschaft verkünden. Den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Denn der Buchstabe tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Schon das Gesetz, das in Stein gehauen war und den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Moses Gesicht, so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Doch wie schnell war dieser Glanz erloschen? Wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Christus zu verkünden? Denn sie führt die Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Wenn schon der Auftrag, der schließlich alle zum Tod verurteilte, so sichtbar Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel herrlicher ist dann der Auftrag, durch den die Menschen von ihrer Schuld vor Gott freigesprochen werden? Die Herrlichkeit des Gesetzes verblasst vor der Herrlichkeit der Botschaft von Jesus Christus. Und im Griechischen heißt es in Vers 8 so, die Diakonia tu pneumatos estai endoxe, die Diakonie des Geistes, der geistliche Dienst soll in doxe geschehen, das heißt in der Doxologie, und das ist nichts anderes als die Anbetung, der Lobpreis und nicht die Ermahnung, nicht das Richten oder die Endzeitprophetie oder was auch immer. Wir sollen den Menschen vorschwärmen von Jesus, wir sollen ihn anpreisen und sagen, hast du schon gehört, was mein Herr Jesus für mich getan hat? Hast du schon gehört, was für ein tolles Vorbild Jesus ist, wie er gelebt hat, was er getan hat? Das ist so cool, das muss ich dir unbedingt erzählen. Das ist der Dienst des Geistes, beziehungsweise der geistliche Dienst. Das ist es, wozu uns der Geist gesalbt hat, beauftragt hat, befähigt hat. So wie das auch bei den Salbungen zum König oder Propheten oder was auch immer gewesen ist. Und der erste Auftrag, zu dem wir gesalbt worden sind, ist zu sagen, wir gehören alle zusammen. Wir sind alle Gottes Kinder, die auf der Suche nach der Heimat sind, die wir verloren haben. Und wenn man verloren geht, zum Beispiel als Kind in der Menge, dann macht einem das Angst. Und das kennen wir ja doch irgendwie auch alle. Wenn man so alleine ist und weiß nicht mehr, wie man sich orientieren soll, das macht einem schon Angst. Und die Angst erzeugt Aggression. Also man muss den Verlorenen vorsichtig begegnen. Freundlich, respektvoll, ihre Angst würdigend, Vertrauen aufbauend, den Weg frohmachend weisend, ganz nach dem Motto, dem Volk, das im Finstern sitzt, strahlt ein helles Licht in ihrer Mitte auf, damit sie wieder sehen können und sich orientieren können. Und in Jesaja 52, Vers 7 heißt es, dass wir den Menschen in dieser Situation zurufen sollen, dein Gott herrscht als König. Das würde übertragen heute so etwas bedeuten wie, es ist alles in Ordnung, jemand kümmert sich um dich und du gehörst zu ihm. Ich beschreibe den Vorgang meiner Bekehrung gerne so, bevor Jesus mein Leben in die Hände bekam, war mein Kernproblem das Dazugehören wollen. Und ich schaffte es mal mehr, mal weniger. Aber als Jesus in mein Leben trat, wurde ich durch seine Gnade Teil eines riesigen, weltumspannenden Freundschaftskreises, dem Reich Gottes. Ich hatte Sehnsucht nach einem tragfähigen Beziehungsnetz. Und als Jesus in unser Leben trat, wurden wir durch seine Gnade Bürger des Reiches Gottes und gehörten plötzlich dazu, hatten eine Heimat gefunden, ohne sie täglich neu erkämpfen zu müssen. Und aus diesem Elend zuerst hat uns Jesus erlöst. Und dann kamen die anderen Dinge nach und nach dazu. Und wenn das bei den Menschen hier in Wicker durch unser Reden und Handeln ankommt, dann sind wir meines Erachtens auf dem richtigen Weg, dass die Menschen hier die Wahrheit erkennen können, dass sie gerettet werden und die bedingungslose Liebe Gottes in ihrem Leben spüren können. Was für ein herrlicher Augenblick, heißt es in Jesaja 52, Vers 7, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu, jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König.